So auch unser heutiges Predigtthema: Glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ein Leiter eines Missionswerkes, der fragte einmal einen Mitarbeiter seiner Gemeinde, ob er denn von jemandem in seiner Gemeinde wüsste, dass er für sich selbst um Sanftmut betet. Oder ob er von jemandem weiß, der besonders darum bemüht ist, sanftmütig zu sein. Dieser Mitarbeiter der Gemeinde, der überlegte eine ganze Zeit lang, doch so direkt fiel ihm jetzt gar niemand ein. Er kam auf niemand, der mal in seiner Gemeinde persönlich um Sanftmut gebetet hätte oder der dieses Verlangen hat, ein sanftmütiger Mensch zu sein. Nun, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn dich jemand fragen würde, wie sieht es denn bei euch in der Gemeinde aus? Kennst du so jemand? Wenn mich jemand fragen würde, dann müsste ich auch überlegen, ja. Vielleicht haben schon viele das Verlangen, sanftmütig zu sein. Aber bei wem ist es denn ganz offensichtlich? Nicht, dass es unter uns oder generell unter Christen keine Sanftmut gäbe, das möchte man an dieser Stelle nicht sagen. Doch vielleicht gewichten wir die Sanftmut eben nicht so hoch, wie sie unser Herr und Gott gewichtet. Schließlich sagt der Herr Jesus an dieser Stelle: Selig sind die Sanftmütigen. Ein bekannter Erweckungsprediger, der hauptsächlich in Norwegen tätig war, der heißt Nielsen Hauge. Auf einer seiner Wanderungen hatte dieser große Erweckungsprediger in einem Hof ein Nachtwartier angenommen. Im Lauf des Abends hat er sich dort in diesem Hof einquartiert und dann hat der Schulleiter des Ortes von diesem Prediger gehört und er kam zu diesem Hof, wo dieser Prediger übernachtet hatte und fing an, über ihn zu spotten. Und er spottete über jede erdenkliche Weise über diesen Prediger und über sein Tun. Auch als er Schimpfworte und Flüche gegen diesen Prediger hervorstieß, antwortete der Prediger fast nichts. Schließlich erklärte dieser Prediger namens Hauge ruhig und beherrscht, dass das Wort Gottes solch ein Verhalten nicht lehren würde. Da fuhr der Schulleiter auf ihn los und gab ihm sogar noch eine schallende Ohrfeige, so dass dem Hauge das Blut direkt in den Kopf stieß. Er ist schon knallrot angelaufen. Und er richtete sich auf und von Kindheit an war er aus einem Bauernhaus und er war quasi so ein breitschultiger, kräftiger Bauernbursche, der dann Prediger wurde. Und man wusste ja nicht, was jetzt geschieht. Aber dieser Prediger hatte sich schnell wieder beruhigt. Und er war ganz beherrscht und er konnte dann ruhig sagen zu diesem Schulmeister: Das solltest du nicht machen. Da riss der Schulmeister die Türe auf und schrie ihn an, mit der Faust geballt: Raus hier! Hauge sagte: Ich habe auch Fäuste, aber ich gebrauche sie nicht dazu, irgendwelche Menschen zu schlagen. Hinaus! Schrie der Schulmeister. Ja, ich werde gehen, sagte Hauge. Es ist gut, dass ich für die beten kann, die mich überfallen und verfolgen. Und in diesem Augenblick, da geschah etwas ganz Merkwürdiges. Der Schulleiter, der war ganz überrascht und war von so viel Güte überwunden und brach plötzlich in Tränen aus und rief: Ach Gott, hilf mir! Und dann rief er in die Dunkelheit hinaus diesem Prediger nach: Kannst du mir verzeihen? Der Prediger rief von ferne, er war schon weiter weg: Ja, Gott vergibt uns allen. Und dann rief der Lehrer hinterher: Geh bitte nicht! Doch der Prediger sagte: Doch, es muss so sein, und er war weg. Vielleicht eine kleine Episode, wo Sanftmut zur Auswirkung gekommen ist. Glückselig sind die Sanftmütigen. Anstelle von selig oder glückselig wird zum Beispiel von der neuen evangelistischen Übertragung übersetzt: Wie glücklich sind die, welche? So auch, wie glücklich sind die, welche sich nicht selbst durchsetzen? So wird da Sanftmut übersetzt. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen? Über das Glücklichsein, da haben wir uns ja schon einige Gedanken gemacht. Und wir haben auch in den letzten Predigten erkannt, dass dieses Glücklichsein, von dem hier der Herr Jesus in den Seligpreisungen spricht, oder dieses Seligsein oder Glückseligsein, etwas anderes ist, als was der Mensch normalerweise unter Glücklichsein versteht oder was die Menschen in dieser Welt unter Glücklichsein verstehen. Ja, auch wir als Kinder Gottes, wir sind manchmal sehr uneinsichtig und verstehen unter Glücklichsein etwas ganz anderes, wie es eigentlich Gott versteht. Wir erkennen und begreifen oft so wenig, worin eigentlich das wahre Glück liegt, worin die wahre Freude auch liegt. Denn das wahre Glück liegt nicht in den Werten dieser Welt. Das liegt auch nicht darin, was du in dieser Welt bist oder hast. Das wahre Glück liegt nicht in den Systemen dieser Welt oder in diesem Weltsystem. Sondern der Herr Jesus zeigt hier ganz deutlich auf, das wahre Glück, das liegt allein in Gott. Und das wahre Glück liegt auch allein in seinem Reich. Ich meine, es muss nicht so weit kommen, aber vielleicht würden wir erst mal merken, worin das wahre Glück liegt, wenn wir alles verlieren würden, was wir in dieser Welt besitzen. Wenn wir alles verlieren würden, was uns heutzutage so viel lieb und wert ist und worin wir meinen, glücklich zu sein. Ich meine, ihr hört jeden Tag von den vielen Flüchtlingen und wir wissen, dass es da auch manche Schwindler darunter gibt, aber es gibt auch wirkliche Flüchtlinge und die wirklich ihre Heimat verlassen mussten, wenn sie ihr Leben behalten wollten. Frag mal jemanden, der aus Syrien gehen musste oder aus dem Irak. Entweder hätte er sein Leben dran gehen müssen oder war Flucht dran. Frag so jemanden mal, der alles verloren hat, worin er vorhin gelebt hat und meinte, darin glücklich zu sein. Der seinen ganzen Besitz verloren hat, der Haus und Hof verloren hat, der seinen Beruf verloren hat, der vielleicht sogar seinen eigenen Ehepartner, Verwandte und Bekannte oder seine eigenen Kinder verloren hat, seine Familie. Und obendrauf jetzt in Deutschland noch seine eigene Identität verloren hat. Es gibt solche Fälle, die allen Ernstes sind, unter vielen anderen. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn man alles verloren hat, dann kommt man wahrscheinlich schneller dahin zu fragen, wo liegt eigentlich der wahre Sinn? Oder worin liegt eigentlich das wahre Glück im Leben? Ist das wirklich das, was wir meinen, oder ist es doch etwas ganz anderes, was Gott uns zeigt? Doch bitte, ich möchte es keinem von uns wünschen, dass wir so weit kommen, alles zu verlieren. So weit braucht es bitte nicht kommen. Ich bete nicht darum, ich bitte auch den Herrn nicht darum. Wir sind unserem Herrn Jesus sehr, sehr dankbar. Und das, denke ich, sind wir alle für alles, was wir haben und gebrauchen dürfen. Dass wir durch seine Güte auch hier in Anspruch nehmen dürfen. Doch setzen wir nicht auf falsche Werte. Gottes Wort sagt, glückselig sind die Sanftmütigen. Und das bezieht er auf sich und auf sein Reich, niemals auf irdische Werte. Und in den letzten Predigten, da haben wir bereits erkannt, dass die Seligpreisungen aufeinander aufbauen. Der Eingang in das Himmelreich, das haben wir gesehen, ist nur für diejenigen möglich, die ihre geistliche Armut erkannt haben. Die von sich aus erkannt haben, ich bin ja gar nicht fähig dazu. Mir fehlt ja so vieles. Und ich brauche etwas von oben. Ich brauche das, was Gott gibt, nämlich den Herrn Jesus. Und die Folge von dieser geistlichen Armut, von dieser Unfähigkeit, die Folge davon ist das Erkennen meines eigenen Versagens, ja meiner eigenen Verfehlungen, meiner Sündhaftigkeit. Und da gibt es Trauer über Sünde. Und der Herr Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Oder auch die um des Reiches Gottes willen Schwierigkeiten oder Leid erfahren. Wie wunderbar, wenn jemand überhaupt mal zur Erkenntnis der geistlichen Armut kommt. Wie wunderbar, wenn jemand auch zu wahrer Sündenerkenntnis kommt und darüber trauert. Das sind alles Dinge, die Gott hervorbringt, die durch Gottes Geist gewirkt sind. Und so ist es eben auch mit der Sanftmut. So wie es uns in der Bibel beschrieben wird. Diese Sanftmut kann nur jemand leben, der Gottes Kind geworden ist. Und wir müssen es immer sehen. In all diesen Eigenschaften, die hier gerade auch in den Seligpreisungen zum Vorschein kommen, da geht es um das Reich Gottes. Es geht um den Herrn Jesus und auch um sein kommendes Reich. Denn jede Seligpreisung beinhaltet eine große Verheißung auf sein Reich, das kommen wird. Wir warten auf das Reich unseres Herrn Jesus Christus, ja, auf das sichtbare Reich. Was sehen wir hier für gewaltige Verheißungen? Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, Verheißung, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, Verheißung, denn sie werden das Land ererben. Boah, was sind das für gewaltige Verheißungen? Das ist unbegreiflich groß und wir wissen gar nicht, was so ein Gewicht dahinter steht, hinter diesen Dingen. Und wenn der Jesus so große Verheißungen auf diese Eigenschaften legt, dann sehen wir, wie wichtig diese Eigenschaften sind, die er hier anspricht. Zunächst wollen wir uns mal die Frage stellen, woher kommt eigentlich die Sanftmut? Ich habe es vorhin schon fast beantwortet. Und später wollen wir uns dann noch die Frage stellen, was ist eigentlich Sanftmut? Zunächst, woher kommt Sanftmut? Oder woher geht Sanftmut hervor? Ich denke, das ist nicht schwer zu beantworten. Wir sehen das aus der Schrift, Sanftmut, wahre Sanftmut, geht aus Gott hervor. Und Sanftmut besteht auch in einer sanften Beziehung zu Gott. Wenn man sanftmütig sein will und irgendwo gegen Gott verbittert ist, dann wird es schwer sein, ein sanftmütiges Verhalten an den Tag zu legen. Und wir wissen auch, was unser Herr Jesus von sich selbst gesagt hat. Matthäus 11, 28 bis 30. Wir haben uns das auch mal unlängst in der Predigt angeschaut. Dort sagt er, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und dann sagt er in Vers 29, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Unser geliebter Herr und Gott sagt von sich selbst, ich bin sanftmütig. Tja, und wenn er sanftmütig ist, so wissen wir eben, dass wir Sanftmütigkeit auch nur von ihm bekommen können. Natürlich wissen wir auch aus Galater 5, Vers 22, wo uns die Früchte des Geistes vorgestellt werden, dass eine Frucht des Geistes auch Sanftmut ist. Diese wunderbare Traube, die wir da sehen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Sanftmut, eine Frucht des Geistes. Die weitere Frage ist jetzt, was verstehen wir eigentlich unter Sanftmut? Und ich bin fest davon überzeugt, da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen. Denn Sanftmut ist ein Begriff, der ganz schwer zu definieren ist. Und jeder hat seine eigenen Vorstellungen und dass man ja so irgendwie sich verhalten sollte. Vielleicht das auch manchmal so sich selber projizieren will. Ach, ich versuche jetzt mal sanftmütig zu sein und dann kommt vielleicht was ganz anderes raus, als das man eigentlich will oder was eigentlich die Bibel drunter versteht. Die Frage ist, ob sanftmütige Leute sind, ob das nur solche Leute sind, die so ganz weich, sanft und bedächtig reden, dass du da ja nie erschrickst und immer so ein angenehmes Gefühl dabei hast, die ihre Stimme so weich erheben. Oh, da darf man nie was mal laut sagen oder immer vorsichtig. Oder sind es Leute, die so immer so besonders nett sind, so freundlich, mit denen wir auch nie irgendwie in Konfrontation geraten, die eine besondere Nettigkeit aufweisen, mit denen wir immer einigermaßen gut auskommen? Das ist eine wichtige Frage. Ob das die wahre Sanftmut ist? Das kann nämlich sehr täuschen. Denn es gibt viele Menschen auch draußen in der Welt, die sind von Natur aus nett. Die sind einfach nett und freundlich. Allermeist, wir können sie nicht immer, aber viele sind einfach nett und freundlich. Und viele haben auch eine ganz weiche und so gesehen sanfte Stimme. Und manche meinen ja, Sanftmut, das ist eine ganz besondere Art an Weichheit. Aber auch hier müssen wir sagen, das kann täuschen. Denn viele Menschen draußen, die sind von Natur aus sehr weich und darin auch oftmals sehr lässig und auch träge. Nur wenn man das nur in Weichheit sieht oder auch womöglich in Lässigkeit und Trägheit, was sich dahinter verbirgt, das ist bei weitem nicht die biblische Sanftmut. Das ist sogar schon fast ein Gegenbild. Das ist nicht die Sanftmut, die aus Gott hervorgeht. Lass uns zunächst mal diesen Begriff aufteilen. Hier stecken ja zwei Grundbegriffe drin. Wir sehen in Sanftmut einmal sanft und einmal Mut. Und das sind ja zwei besondere Eigenschaften. Und da wollen wir als erstes auf sanft eingehen. Erstens, sanft oder Sanftheit. Ich denke, wenn wir an sanft oder von sanft sprechen, dann kann sich jeder irgendetwas darunter vorstellen, zumindest im Alltag. Was ist sanft? Sanfte Dinge, die werden uns auch heute überall angepriesen, im Materialistischen. Und mit Sanftheit wird oftmals auch in der Gesellschaft einfach etwas Angenehmes in Verbindung gebracht. Ihr kennt es alle, da gibt es so die besonders sanften Waschmittel, die besonders sanften Lotions, Körperpflege, Pflegemittel, sanfte Kosmetikartikel. Es gibt auch sanfte Stoffe. Oh, das ist sanft und seidig, heißt es da manches Mal in der Werbung. Doch nicht nur für die Menschen, sondern auch zum Beispiel unter vielem anderen gibt es sogar sanfte Mittel für unsere Autos. Wenn ich nach Germering fahre, da fahre ich immer an einer Tankstelle vorbei. Da ist eine ganze Zeit lang ein Werbeschild an der Tankstelle gestanden, vielmehr an der Waschanlage, die dort dabei ist, mit der Aufschrift, die sanfteste Autowäsche. Warum sanfteste Autowäsche? Weil hier mit einem weichen Lammfell das Auto abgebürstet und poliert wird. Oh, denkt manch einer. Da muss ich hin, damit mein Auto weich behandelt wird, damit mein Auto sanft behandelt wird, dass es ja keinen Kratzer abbekommt. Auch keinen feinen Kratzer. Wenn also von sanft gesprochen wird, dann ist allgemein eine besonders milde oder schonende, ja pflegende Art gemeint. Ich denke, das können wir alle damit in Verbindung bringen. Wir würden auch sagen, Sanftheit ist das Gegenteil von Grobheit. Sanftheit bringt Annehmlichkeiten mit sich. Grobheit dagegen bringt Unannehmlichkeiten mit sich. Wer will schon einen Kratzer im Auto? Ich will Annehmliches. Man möchte auch keine kratzige oder raue Kleidung, sondern sie soll angenehm sein, sie soll sanft sein. Man möchte auch heute nicht mal noch eine grobe, raue Haut, sondern allgemein ist Zartheit, Milde, Sanftheit erwünscht. Und wie schon gesagt, wer ein Auto besitzt, der möchte keine harten Borsten in der Waschanlage erleben, sondern sanfte Behandlung. Das heißt auch milde, behutsame Behandlung. Nun, ich denke, bei unseren Gebrauchsgegenständen, da ist es nicht so entscheidend. Es kommt immer auf unsere Ansprüche drauf an und auf was wir alles abfahren. Aber so entscheidend ist es nicht, wenn es da auch mal einen Makel gibt. Auch wenn die Kleidung mal ein wenig unangenehm ist und nicht so sanft, wie man sich das wünscht. Oder wenn das Auto auch mal einen kleinen Kratzer kriegt. Was tut es schon? Das ist vergänglich. Schlimmer wäre es, wenn jemand mit dem Schraubenzieher durchfährt. Das durfte ich mal früher in meinem vorigen Auto erleben. Das ist natürlich nicht schön. Aber auch da kann man damit leben. Auch ist es nicht so schlimm, wenn deine und meine Haut wieder ein paar Falten mehr bekommt. Vielleicht manchmal nicht so sanft und jung bleibt, wie wir uns das wünschen würden. Was aber wäre dagegen fatal, wenn es im geistlichen Leben nicht so drauf ankommen würde? Wenn die wahre Sanftmut, die aus Gott hervorgeht, in deinem und meinem Leben nicht zum Vorschein kommen würde? Frage: Was ist jemand, der bekehrt ist? Was ist jemand, der bekehrt ist? Ihr könntet das jetzt alle beantworten. Wer sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und wiedergeboren ist, der ist eine neue Kreatur, sagt die Schrift. Vielleicht war man vorher sehr grob und borstig als alter Mensch. Vielleicht war man auch wild und ungezähmt, wie ein wildes Pferd, bevor es gezähmt wurde. Vielleicht kommt auch jetzt noch so manches zum Vorschein, hin und wieder, leider. Aber das Normale ist es eigentlich nicht mehr. Denn wir wissen aus Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt aber im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst zu mich hingegeben hat. Das heißt, jetzt will ich die Art Jesu leben. Und jetzt dürfen wir seine Art der Sanftmut annehmen und auch darin leben, sie zur Auswirkung bringen. Denn wir haben schon gehört, der Herr Jesus sagt von sich selbst, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und auch sein Joch, das er uns auferlegt, so gesehen, als gezähmte Pferde. Vorher waren wir wild, jetzt sind wir gezähmt, jetzt sind wir unter sein Joch gekommen. Sein Joch, das uns auferlegt, ist sanft. Legt uns kein raues Joch auf. Und wir waren ja erst im Brief an die Kolosser. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was wir da für wunderbare Dinge angeschaut haben. Was Paulus gesagt hat, was wir alles ablegen sollen und was wir anziehen sollen. Unter anderem sagt er, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Sanftmut ist also etwas, was wir anziehen können durch Jesus. Nach Kolosser 3, Vers 12. Und es ist nicht nur so, dass wir solche Eigenschaften anziehen können, sondern die Schrift fordert uns dazu auf. Zieh sie an, du sollst sie anziehen. Lebe es durch den Herrn Jesus. Auch lesen wir im Jakobusbrief, wie wir das Wort Gottes aufnehmen sollen. Jakobus sagt, darum leget allen Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Es kommt also auch auf unsere Herzenshaltung darauf an. Wie nehme ich eigentlich das Wort Gottes auf? Der Herr Jesus sagt an vielen Stellen, seht darauf, wie ihr höret. Und das Hören fängt mit dem Herzen an. Nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Das heißt, wir müssen darauf achten, wie nehme ich das Wort auf? Wie ist meine Herzensstellung? Habe ich überhaupt mein Herz vom Herrn vorher reinigen lassen, bevor ich eine Predigt aufnehme? Habe ich mich geprüft, bevor ich in den Gottesdienst komme? Habe ich allen Schmutz ans Kreuz gebracht? Gottesdienst geht nämlich nicht erst los, wenn ich in den Gemeinderäumen bin, sondern daheim im stillen Kämmerlein. Im stillen Kämmerlein soll ich ihm alles hinlegen und mich selbst und mein Herz dafür vorbereiten. Das heißt, wir müssen auf unser Herz achten und beständig auch allen Schmutz und Unrat hinaustun. Das ist Grundbedingung, um geistliches Wachstum zu bekommen. Ja, und dazu gehört auch alle Verhärtungen abzulegen. Und wenn das geschehen ist, so nimm das Wort Gottes ja mit diesem offenen Herzen, mit Sanftmut auf. Das heißt, unter anderem ist Sanftmut die innere Bereitschaft, auch die innere Demut und Offenheit, Gottes Wort anzunehmen, es aufzunehmen. Aber damit haben wir das Wort Sanftmut noch immer nicht erklärt. Wir sind noch dabei. Lasst uns deshalb noch auf den zweiten Teil dieses Wortes schauen. Nicht nur auf Sanft, sondern auch auf Mut. Zweitens, Mut. Das heißt schon so viel, einerseits sanft, andererseits Mut. Sei sanft, sei aber auch mutig. Wenn wir nur das Wort sanft hätten, so würden wir schnell denken, ja, das alles ist eben nur eine sehr weiche Angelegenheit, es ist vordringlich nur Weichheit und Ja, vielleicht werden wir ein Stück weit dann auch mit irgendwelchen, wie man in der Gesellschaft sagt, Weicheiern verglichen. Ja, bist jetzt halt auch so ein Weichei, seit du Christ geworden bist. Wer wird als sogenanntes Weichei bezeichnet draußen in der Gesellschaft? Oder wen würdest du als Weichei bezeichnen? Also wir würden wahrscheinlich davon ausgehen, von solchen Leuten, die ein Stück weit zurückhalten, die feige sind, die nicht irgendwie entsprechenden Charakter an den Tag legen. Auch in diesem Weichei, der sich schnell zurückzieht, wenn es darauf ankommt. Aber das ist die Frage, ob Sanftmut mit einem Weichei zu vergleichen ist. Denn aus Sanftmut, das sehen wir aus der Schrift, gehen keine Weicheier hervor. Da kommen wir gleich noch drauf. Dagegen ist es vielmehr eine Einstellung des Geistes und des Herzens, die sich in Freundlichkeit und in Kraft ausdrückt. In Freundlichkeit und in Kraft, aber nicht in unbedingter Weichheit. Der Elberfelder Sprachschlüssel, der sagt, das ist also eine Auslegung, die auch auf die griechischen Grundtexte zurückgeht, Elberfelder Sprachschlüssel, der sagt, die Sanftmut ist eine Tugend, die in einem festen Charakter verbunden ist, so wie wir dies auch an dem Herrn Jesus sehen. Sanftheit ist mit einem festen Charakter verbunden, so wie wir dies in dem Herrn Jesus sehen. So sagt zum Beispiel der Apostel Paulus in 2. Korinther 10, Vers 1, ich aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftheit und Freundlichkeit Jesu Christi. Paulus ermahnt hier die Geschwister, aber er beruft sich auf die Kraft in Sanftmut und Freundlichkeit Jesu Christi. Und in Ermahnung braucht es. Es braucht Mut. Es braucht aber auch einen Herzensentschluss und innere Stärke. Wenn man von Mut spricht, dann heißt es ja, dass man Stärke haben muss, Kraft und Entschlossenheit haben muss. Und wenn du den Weg mit Gott gehst, dann brauchst du immer wieder innere Entschlossenheit und innere Kraft. Ist nur die Frage, haben wir diese innere Entschlossenheit, haben wir diese innere Kraft oder gibt uns Gott überhaupt diese innere Entschlossenheit und diese innere Kraft? Wenn wir in die Schrift reinsehen, dann können wir ganz klar bejahen, ja, Gott gibt uns das alles. Er gibt uns die innere Kraft, er gibt uns diese innere Entschlossenheit. Durch wen denn? Durch seinen Geist, den er dir und mir gegeben hat. Wir haben ja schließlich seinen Geist bekommen, wir haben seinen Beistand bekommen. Den Tröster, den Parakletos, der Beistand, der immer da ist. Und das ist sein Geist. Und wie wird der Heilige Geist unter anderem genannt? Nach 2. Timotheus 1, Vers 7 ist es der Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Gott gibt dir die innere Kraft, er gibt dir die innere Stärke. Nun, was verstehen wir jetzt unter Sanftmut? Ist der Sanftmütige vielleicht jemand, der mit allem einverstanden ist, damit es ja keine Auseinandersetzungen gibt, der sich immer unter alles beugt? Ist es derjenige, der sagt, wir begraben alles Trennende? Hauptsache, wir sind uns einig, über alles Schwamm drüber. Lasst uns alle Mauern abreißen, alle Unebenheiten glätten. Lasst uns nett und freundlich und somit auch glücklich miteinander sein. Ist das der Sanftmütige? Ist das die Sanftmut, die uns Gottes Wort zeigt? Nein, das ist nicht so ganz. Denn Sanftmut ist in Übereinstimmung einer großen inneren Stärke. Das heißt nicht, dass man sich allem widersetzen soll und immer einen Aufrieb machen soll. Nein, ganz und gar nicht. Das ist nicht damit gemeint. Aber Sanftmut hat schon auch etwas mit großer Vollmacht und Kraft Gottes zu tun. Ein sanftmütiger Mensch, der kann sogar so kompromisslos und so vollmächtig für die Wahrheit eintreten, dass er sogar dafür bereit ist, sein Leben dafür einzusetzen. Denken wir, dass das Sanftmut ist? Oh ja, Denke daran, die allermeisten Märtyrer, die waren sanftmütig. Genau in dieser Art und Weise, wie wir es gerade beschrieben haben. Sie waren nicht schwach und verweichlichte Leute, sondern sie waren stark, mit innerer Kraft und mit Vollmacht Gottes ausgestattet. Und sie haben ihr Leben gelassen, weil sie diese innere Stärke im Glauben hatten. Und doch ist auf der anderen Seite ein sanftmütiger Mensch niemals stolz auf sich selbst. Denn er weiß genau, auch ähnlich wie der Demütige, dass es an ihm überhaupt nichts gibt, worauf er stolz sein kann. Das heißt auch, dass er nicht darauf aus ist, sich selbst zu behaupten. Ja, nur das, was ich sage, das gilt. Auch verfehlt. Ja, Sanftmut ist genau das Gegenteil. Auch von dem, was die Psychologen bei den Menschen heutzutage hervorbringen wollen. Was wollen die Psychologen bei den Menschen erreichen? Bei denen, die sie in Behandlung haben. Die Psychologen sagen ja, du musst dich selbst verwirklichen, du musst selber stark sein. Da geht es natürlich nicht um Gott, sondern nicht um Gottes Stärke, sondern um eigene Stärke. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst positiv, sehr positiv von dir selbst denken. Und du musst dir selbst alles zutrauen. So möchten einen die Psychologen aufbauen. Genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Gott will immer, dass er in uns stark wird und dass alle Stärke durch ihn, ja, seine Stärke in uns wohnt. Ein sanftmütiger Mensch dagegen hat mit diesem psychologischen Einfluss nichts am Hut. Im Gegenteil, der sanftmütige Mensch, der schämt sich sogar des Öfteren, wenn wieder solche eigensüchtigen Gedanken hervorkommen, der Selbsthervorhebung oder des Positivdenkens von sich selbst. Ein sanftmütiger Mensch, der denkt auch nicht zuerst an sich und an seine Vorteile. Er pocht auch nicht auf seine Rechte. Der Sanftmütige stellt letztendlich auch keine Forderungen hinsichtlich seiner Position. Er stellt auch keine Forderung seiner Privilegien oder seines Besitzes oder seiner gesellschaftlichen Stellung. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Reinhold, ist das nicht ein bisschen zu weit gegriffen? Und vielleicht fragt ihr euch, Reinhold, wie kommst du jetzt darauf, lauter solche Dinge hier anzuführen in Bezug auf Sanftmut? Ich kann es nur darin beantworten, weil es so aus Gottes Wort ersichtlich ist. Das ist die Antwort. Denn all diese Dinge, die sehen wir bei dem einen Mann, von dem auch der Apostel Paulus zum Beispiel im Brief an die Philipper schreibt. Von welchem Mann rede ich? Von Jesus Christus, deinem und meinem Herrn. In Philipper 2, Vers 5 lesen wir von dem Herrn Jesus, dass er sich selbst erniedrigte, alle seine Rechte und Privilegien aufgegeben hat, auch all seinen Besitz dahingegeben hat und die Gestalt eines Knechtes angenommen hat. Und wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen und auf seine Sanftmut, da haben wir noch so viel zu lernen. Es gibt einen englischen Bibellehrer, der in den 60er Jahren gewirkt hat. Sein Name ist Dr. Martin Lloyd Jones. Ich denke sogar noch später als 60er Jahre. Und dieser Dr. Martin Lloyd Jones, der sagt an dieser Stelle, wer sanftmütig ist, der ist auch nicht empfindlich, was die eigene Person betrifft. Er kreist sich nicht um sich selbst und um seine Interessen. Der Sanftmütige verteidigt sich auch nicht ständig. Wie schnell sind wir geneigt, uns selbst zu verteidigen? Das kennen wir doch alle, oder nicht? Wenn es an unsere Person geht, da sind wir alle so verletzlich. Dr. Martin Lloyd-Jones, der sagt, ist das nicht der größte Fluch, der seit dem Sündenfall über uns gekommen ist? Diese Selbstverliebtheit und dieses Selbstmitleid. Ist das nicht der größte Fluch, der seit dem Sündenfall über uns gekommen ist? Und wenn wir uns im Lichte Gottes sehen, dann müssen wir sagen, ja, es ist wohl schon so. Das ist der größte Fluch, unsere Selbstverliebtheit und unser Selbstmitleid. Es ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was der Herr Jesus an anderer Stelle sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ja, dass man sogar seine eigene Seele hassen soll, von dem spricht der Herr Jesus. Und wir sind immer so mit uns selbst zufrieden, wollen selber glücklich sein und uns geht es ja so schlecht. Wie empfindsam reagieren wir, sobald es um unsere eigene Person geht? Ich schließe mich dabei nicht aus. Und Lloyd Jones sagt, wir verbringen unser ganzes Leben damit, uns selbst zu beliebäugeln. Das ist eigentlich krass, wenn man das bedenkt. Wenn aber jemand sanftmütig ist, so hört er damit auf, sich selbst zu bemitleiden, sich selbst zu beliebäugeln. Er sorgt sich nicht mehr um sich selbst oder was andere von ihm sagen. In Wahrheit, sanftmütig zu sein, das heißt, ich brauche mich nicht mehr zu verteidigen, weil ich einsehe, dass es bei mir nichts zu verteidigen gibt. Das ist eine gewaltige Erkenntnis. Der wahrhaft Sanftmütige bemitleidet sich nicht selbst und spricht nicht zu sich selbst. Du machst harte Zeiten durch, wie es dir nur geht. Oder wie derjenige sagt, der sich selbst liebt und sich selbst bemitleidet. Wie unfreundlich sind doch all die Menschen zu mir. Und wie unfreundlich sind noch die Geschwister in der Gemeinde zu mir. Und mich versteht ja keiner. Der Sanftmütige, der denkt auch nicht mehr, was bin ich doch für ein toller Mensch. Ja, gäbe es doch nur noch mehr solche wie mich und würden mir noch viele Leute eine Chance geben, hier und dort zu wirken. Das ist Selbsteinbildung. Was geht nicht alles aus Selbstverliebtheit oder aus Selbstmitleid hervor? Vielleicht müssen wir uns diesbezüglich auch mal ganz persönlich die Frage stellen, wie viel Zeit und wie viel Kraft haben wir schon mit Selbstverliebtheit und Selbstmitleid vergeudet? Wie viel Zeit und wie viel Kraft hast du schon damit vergeudet? Ein sanftmütiger Mensch dagegen hat damit abgeschlossen. Das ist viel. Das ist aber auch Leben am Kreuz. Mit anderen Worten heißt sanftmütig zu sein, mit sich selbst fertig zu sein. Pah. Da wird jetzt mancher sagen, das hört sich aber krass an. Mit sich selbst fertig zu sein. Doch liebe Freunde und Geschwister, irgendwann muss man zu dieser nötigen Erkenntnis kommen, dass man vor Gott keine Rechte und auch keine Verdienste hat. Vielleicht sagt jetzt manch einer, so weit bin ich aber noch nicht. Das habe ich noch nicht so erkannt und das kann ich momentan auch noch nicht so leben. Ja, ich persönlich sage auch nicht, dass ich da in allen Punkten so weit bin. Aber es ist gut, wenn wir es erkennen und uns das als Ziel setzen, dahin zu kommen. John Bunyan, das war dieser berühmte Erweckungsprediger, ich denke schon im 14. Jahrhundert, der auch das Buch, 17. Jahrhundert, der auch das Buch der Pilgerreise geschrieben hat. Und er hat dies perfekt zum Ausdruck gebracht, indem er sagte, wer am Boden liegt, der braucht sich nicht mehr zu fürchten, zu fallen. Schön, wenn du weißt, ich bin am Boden. Ich bin selbst mit mir fertig. Wer am Boden liegt, der braucht sich nicht mehr davor zu fürchten, zu fallen. Toll, wenn man so weit ist. Und wie befreiend mag so etwas sein. Liebe Freunde und Geschwister, wenn sich jemand wahrhaft in Gott erkannt hat, dann weiß er, niemand wird in der Lage sein, so etwas Schlimmes über mich zu sagen, was für mich zu schlimm ist. Ja, wir denken manchmal, wenn man wieder etwas gehört hat, wie kann der so etwas sagen? Kann die so etwas sagen? Kann man so etwas über mich behaupten? Aber wer sich in der Sanftmut weiß, der wird sagen, niemand kann etwas über mich sagen, was zu schlimm ist. Wie einfach könnte doch das auch für all diejenigen sein, die so sehr von sich selbst überzeugt sind. Oder auch für diejenigen, die so sehr verletzlich sind. Es gibt ja schon manche Geschwister, die sagen, ich bin so verletzlich. Und weh, ich höre was Schlechtes über mich. Oder man kreidet mir irgendwas an. Das kann man sich so gut behalten wie sonst nichts. Wie kein Wort Gottes oder sonst etwas, was man aus der Schrift lernt oder im Leben. Da weiß man nach 20 Jahren, damals, da hat der das zu mir gesagt und da hat er so gehandelt. Da kann man über Jahre nicht vergessen und auch nicht wirklich vergeben, wenn einem ein schlimmes oder verletzendes Wort oder eine verletzende Sache widerfahren ist. Doch, liebe Freunde und Geschwister, das ist keine Sanftmut. Das hat überhaupt nichts mit Sanftmut zu tun. Das widerstrebt eigentlich der wahren Sanftmut, solch ein Verhalten. Der sanftmütige Christ lässt sich weder durch Widerstand einschüchtern, noch durch Gegner erbittern. Sag's nochmal. Der sanftmütige Christ lässt sich weder durch Widerstand einschüchtern, noch durch Gegner erbittern. Und der sanftmütige Christ darf auch nicht im Geist der Vergeltung zu Hause sein. Vielmehr beinhaltet Sanftmut schon eine gewisse Milde, eine freundliche Art, auch eine ausgewogene Art, ruhig, besonnen, aber auch lernbereit zu sein. Aber auch da, wo es nötig ist, das Richtige anzusprechen. Der Sanftmütige, der hat keine hohe Meinung von sich selbst oder wenn er etwas anderes behauptet als andere oder einer anderen Meinung ist, dass er sich selbst hervorheben möchte. Der Sanftmütige weiß all seine Rechte in Gott. Und wenn es Konflikte gibt, vertraut er auch darin auf Gott. Zusammenfassend kann man sagen, die Sanftmut ist dem wiedergeborenen Menschen die höchste Tugend der Selbstbeherrschung. Und ich denke, wir wissen manchmal oder haben das manchmal noch gar nicht richtig erkannt, ich persönlich auch nicht, was Sanftmut eigentlich wirklich ist und auch die Dinge, die wir jetzt gerade angesehen haben. Die Sanftmut ist die höchste Tugend der Selbstbeherrschung. Und natürlich kann man dem allen hinzufügen, all diese Dinge, die sind viel schneller gesagt oder auch hier von der Kanzel gepredigt als gelebt. Draußen im Alltag, in deiner Familie oder unter den Menschen, unter den Nachbarn oder unter den Bekannten und Verwandten, das sieht es oft ganz, ganz anders aus. Aber das heißt nicht, dass wir uns deswegen nicht mit der wahren Sanftmut beschäftigen sollen und uns das auch nicht als Ziele setzen sollen. Und ich denke, wir alle benötigen viel, viel Sanftmut. Und das je länger, je mehr. Wenn du Sanftmut erkennen willst, so schaue einfach auch auf die Lebensbilder des Alten Testamentes. Das können wir an vielen Männern des Alten Testamentes lernen, angefangen auch schon bei Abraham oder schon vorher. Zum Beispiel wie Abraham dem Lot auch alle Vorteile überlassen hat. Er hat nicht auf seine eigenen Privilegien gesetzt, aber auf seine Vorteile. Er hat gesagt, Lot, möchtest du in die grüne Aue gehen? Lot hat sich angeschaut und hat seine Vorteile ausgerechnet. Ja, da möchte ich hin. Hat aber nicht gemerkt, dass der Weg nach Sodom hinabführt. Abraham ging zur Eiche Mamres, er hat sich auf der anderen Seite niedergelassen und er ist gesegnet worden. Oder denken wir an Mose. Das ist interessant. Ich selber würde gar nicht so sehr auf die Idee kommen, aber in 4. Mose 12, Vers 3 heißt es, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Könnt ihr euch das von Mose vorstellen? Mose war schon sehr stark auf Gott ausgerichtet. Und er war vielen Zerreißproben ausgesetzt. Und wenn wir wisst, wo Mose vom Berg heruntergekommen ist mit den Gesetzestafeln und hat unten gesehen, wie das Volk um das goldene Kalb herumtanzt. Und er nahm die Gesetzestafeln oder die Tafeln des Zeugnisses und zerschmetterte sie auf dem Boden. Ist das Sanftmut? Ich denke schon. Es hat mit Sanftmut zu tun, weil Mose in Gott stark war und für seine Sache geeifert hat. Wenn wir aber Sanftmut in Vollkommenheit sehen wollen, so schauen wir natürlich auch auf unseren Herrn Jesus und auf ihn an erster Stelle. Schau, wie der Herr Jesus in diese Welt eingeboren wurde. Schau, wie der Herr Jesus hier auf Erden unter den Menschen gelebt hat. Schau, wie er mit seinen Zeitgenossen umgegangen ist. Und schau, wie er dem Willen des Vaters in allem nachgekommen ist. Schau auf den Herrn Jesus, gerade auch wenn wir nächsten Sonntag wieder Palmsonntag haben, wie er demütig auf dem Füllen einer Eselin als der König aller Könige in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Schau, wie er trotz aller Sanftmut nichts zurückbehalten hat. Auch als er sich im Garten Gethsemane verhaften ließ, bis hin zur Verurteilung und Kreuzigung. War es auch sanftmütig, als er mit der Geißel in den Tempel gegangen ist, die Wechsler und die Käufer hinausgetrieben hat? Es war Stärke in Gott und er hat für das Haus des Vaters geeifert. Und Jesus wird nie viel Rücksicht nehmen, auch auf Unreinigkeiten in unseren Herzen. Das muss hinaus, Sünde muss hinausgetan werden. Da hilft es nicht, seine besondere Weichheit an den Tag zu legen, sondern da muss auch mal Härte ran. Aber auch da war der Herr Jesus beherrscht. Er war besonnen, er hat ganz genau gewusst, was er tut. Er war in der Sanftmut, auch in dieser Situation. Und bis zuletzt bei der Verurteilung und Kreuzigung, er ist der Sanftmütige geblieben. Bis zuletzt erkennen wir ihn als das sanftmütige Lamm voller innerer Kraft Gottes und auf den Willen Gottes ausgerichtet. Selbst dann noch, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Was waren seine Worte für die Schächer, die ihn angenagelt hatten? Er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34. Was sehen wir da für ein Lamm? Was sehen wir da für eine Sanftmut in dem Herrn Jesus? Auch unter allen Qualen und Leiden. Ein Lamm voller Sanftmut. Das vollkommene Lamm hat sich für uns alle dahin schlachten lassen. Warum? Damit wir mit ihm versöhnt werden durften und damit wir zu ihm kommen durften, dass wir jetzt Gemeinschaft mit ihm haben dürfen und dass wir sein Leben in uns haben dürfen. Und dass wir auch seine Art der Sanftmut leben können. Durch was? Natürlich durch die Erlösung in seinem Blut. Selig sind die Sanftmütigen. Dank unserem Herrn, der alle Sanftmut bewiesen hat. Lasst uns noch ganz kurz zu einem dritten und letzten Punkt kommen. Ich möchte es nicht mehr lange machen. Als erstens haben wir uns die Sanftheit angesehen, zweitens den Mut. Und als drittes wollen wir uns noch schauen, die Verheißung, das Land ererben. Wie anfänglich schon gesagt, liegt auch auf den Sanftmütigen eine große Verheißung. Glückselig sind die Sanftmütigen, Matthäus 5, Vers 5, denn sie werden das Land erben. Da kannst du dich darauf freuen. Gegenfrage: Wer wird das Land nicht ererben? Es sind allermeist die, die heute große Ländereien in unserem Land haben oder die mit Gewalt an die Macht gekommen sind, heute viel beherrschen in dieser Welt. Es sind vor allen Dingen diejenigen, die nicht unter das sanfte Joch des Herrn Jesus gekommen sind. Es sind diejenigen, die selbst heute und in ihrem Leben selbst herrschen wollen. Es sind diejenigen, die in dieser Welt Ansehen genießen wollen, etwas gelten wollen, etwas darstellen wollen. Es sind diejenigen, die heute ja ihre Macht in dieser Erde ausbreiten wollen. Ja, es sind solche, die selbst stark sein wollen, solche, die ihre Zukunft auch selbst in die Hand nehmen wollen. Solche, die sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, wir wollen sein Joch nicht, wir schütteln es weg. Und letztendlich sind es aber auch die wahren Weichlinge, wenn es mal so sagen darf. Das möchte ich jetzt auf Feiglinge beziehen. Es sind die Feiglinge, die sich eben nicht getraut haben, ihr Leben unter die Herrschaft Jesu zu stellen und ein Leben unter seiner Herrschaft zu führen in dieser Welt. Sie alle, sie werden auch etwas ererben, ja, aber etwas ganz anderes als die Sanftmütigen. Sie bekommen auch ihren Teil im Jenseits, die sich nicht unter das sanfte Joch Jesu stellen ließen. Doch dieser Teil wird bei weitem unangenehmer sein, ja viel unangenehmer als der Teil der Sanftmütigen. Offenbarung 21,8 sagt, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser Thema hatte geheißen, glückselig sind die Sanftmütigen. Und ich denke, wir konnten ein klein wenig etwas von Sanftmut erkennen und wie hoch und wichtig diese Eigenschaft, ja diese Tugend Gottes ist. Vielleicht war auch manches sehr ernüchternd. Ich habe auch darüber gestaunt, als ich mich erneut jetzt damit befasst habe. Vielleicht haben wir auch ein ganz anderes Bild von Sanftmut bekommen, wie wir es vorhin hatten. Doch wir haben erkannt, es lohnt sich, nach Sanftmut zu streben. Es lohnt sich, ja, in der Sanftmut zu leben. Und wir wissen, auf den Sanftmütigen liegt eine sehr große Verheißung. Sie werden reichlich belohnt. Ich möchte es mal auf die Zukunft beziehen. Vielleicht sitzen heute unter uns einige, die im Reich unseres wunderbaren Herrn und Gottes einmal Großgrundbesitzer sein werden. Die Sanftmütigen werden das Land ererben. Vielleicht bist du mal ein enormer Großgrundbesitzer im Reich des Herrn Jesus. Nur er weiß allein, was er uns alles geben wird, wo wir versagt haben. Wir möchten uns da überhaupt nichts anmaßen. Aber vielleicht wird mancher ein Großgrundbesitzer sein, der heute noch gar keine Ahnung davon hat. Allein aus der Sanftmut heraus. Nun zum Abschluss eine sehr praktische Frage. Nämlich, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Die Antwort heißt, wir müssen uns der Seligpreisung stellen. Wir müssen über die Eigenschaft der Sanftmut nachdenken. Und wir müssen auf Vorbilder achten, vor allem auf das Vorbild unseres Herrn Jesus, worin wir viel Sanftmut finden. Und dann müssen wir uns vor Gott demütigen und auch unsere charakterliche Schwäche zugeben. Bekenn dich vor Gott als Versager. Sag ihm, Herr Jesus, ich bin einfach nicht so sanftmütig, wie du es von mir haben willst. Aber bitte mach mich sanftmütig. Gib mir deine Sanftmut. Das sollte ein Gebet sein, wie täglich um Weisheit zu bitten. Wir dürfen ihm unser Versagen, unsere charakterlichen Schwächen bekennen. Wir sollen aber auch nach seinen Eigenschaften streben. Ja, wir dürfen ihm sogar unsere völlige Unvollkommenheit bekennen. Wir brauchen nicht so tun, als ob wir jemand wären vor dem Herrn und als ob wir das schon irgendwie deichseln können. Nein, sag ihm, ich bin ein völliger Versager. Ich bin unvollkommen, Herr. Ich brauche dich. Ich möchte deine Eigenschaften. Nichts von mir. Und warum soll der Herr solche Gebete nicht erhören? Er möchte es ja schließlich. Und er möchte dir seine Art zukommen lassen. Und natürlich müssen wir anschließend auch mit unserem persönlichen Egoismus ein Ende machen. Denn unser Ego ist die Brutstätte aller unserer Schwierigkeiten. So dass derjenige, der uns mit seinem Höchstpreis erkauft hat, also der Herr Jesus, der uns mit seinem Blut erkauft hat, auch auf dem Thron unseres Herzens regieren kann und uns ganz in Besitz nehmen kann. Dann wäre das Ziel erreicht, auch sanftmütig zu werden und sanftmütig zu sein. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns, Herr, deine Eigenschaften vor Augen stellst. Und dass wir da immer mehr auch positionierter werden, dass wir immer mehr erkennen, was sind denn diese Eigenschaften und um was geht es dir wirklich? Was ist auch wahre Sanftmut? Es ist auch ein Stück weit sehr schwer zu erkennen und zu erklären. Wir möchten dir danken, dass wir uns heute jetzt ein Stück weit damit befassen konnten und auch manches darin erkennen durften. Und wir können es nur so vor dich bringen, wie wir es auch gerade gesagt haben, dass wir wirklich große Versager sind. Ja, dass wir am Ende, wenn wir uns in deinem Lichte sehen, letztendlich totale Versager sind und völlig unvermögend sind. Aber wir danken dir, Herr Jesus, dass von dir alles Vermögen kommt. Auch alle Veränderung, alle Wesensart, Herr, die du an uns sehen möchtest. Und so möchten wir dich bitten, Herr, wirke du mächtiglich an uns. Hilf uns, dass wir allen Widerstand aufgeben. Auch alles, wo wir uns noch selber irgendwo auf den Thron stellen und selber darstellen wollen oder selber so verletzlich sind. Hilf uns, dass wir immer unverletzlicher werden. Hilf uns, Herr, dass wir immer mehr, Herr, auf dich ausgerichtet sind. Und dass du, Herr, groß wirst in jedem von uns. Und dass, Herr, deine Eigenschaften immer mehr zum Vorschein kommen. Es ist dein Wille, es ist dein Wunsch. Und so möchten wir beten, Herr. Lass es auch, Herr, wahr werden in unserem Leben. Ich möchte dir danken, Herr, auch für jeden Einzelnen, der heute hierher gekommen ist. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns vorausgehst, auch in der kommenden Woche. Mit all den Dingen, die anliegen bei jedem Einzelnen, auch im Alltag, wo wir auch mit unterschiedlichen Dingen zu tun, zu kämpfen haben oder wo auch Probleme sich auftun oder wo Schwachheiten da sind. Herr, stärke du die Herzen und lass, Herr, uns glückselig sein in dir und in deinen Eigenschaften. Und dafür preisen wir dich, rühmen dich und loben deinen heiligen Namen. Amen.